Bänder haben, wir können vorne und hinten singen, ne? Ist doch der Hammer. Ja, habt ihr gemerkt, so ist extra für unsere Musiker, die können jetzt noch frei, brauchen die Notenständer bald gar nicht mehr und rocken hier die Bühne. Ich bin gespannt da drauf. Vielen Dank, ihr Handwerker, ihr habt das natürlich gemerkt, dass die Handwerker hier ordentlich gewirbelt haben, ne? Hä? Was? Ja? Die haben hier gebaut, ja, genau. Step by step. So, Lobpreise haben heute Morgen Engländer erwartet, aber es war nur die Matthäusgemeinde. So haben wir heute ein bisschen Englisch gesungen. Nächstes Mal machen wir wieder Deutsch. Wir haben Ferien in Lüneburg. Ja, das sind Zeiten, wo wir mal Themen angehen, die nicht jeden Tag sind. Was Nele so gesagt hat, wenn ich das jetzt alles richtig stelle, dann ne? Tatsächlich, ich predige heute zum ersten Mal über Israel, von daher könnt ihr entspannt sein. Ja, es ist Sommer, Ferienzeit und wenn ich gewusst hätte, dass wir heute Morgen drei Gemeinden hier unter uns sind, dann hätte ich das Thema heute Morgen nicht genommen. Aber es gibt kein Thema, wo Gäste oder wer auch immer in Gemeinden, das ist weltweit eine Sitte, so viele Papiere mit in Gemeinde bringen und an den Auslagen auslegen, so eine Duftnote hinterlassen wie das Thema Israel. Ich weiß nicht, wenn wir Pastorentreffen sind, immer wieder ist das Thema. Und wer hat bei euch welches Israel-Sheet dagelassen? Habt ihr abgeräumt? Ja, klar. Immer wieder diese Unart, dass Leute da an der Auslage ihre Statements über Israel. Und ihr wisst, Israel ist polarisierend, oder? Israel ist polarisierend. Und deshalb habe ich das Thema auch genannt. Israel fasziniert, traumatisiert und polarisiert. Ja. Israel ist ja kein unumstrittenes Thema. Da gibt's die Israel-Fans, haben wir eben auch schon gehört. Egal was passiert, ja, machen Israel heiliger als es ist und hängen Flaggen auf, finden alles toll, was Israel macht. Andere sagen, bleib mir bloß weg mit Israel, ja, traumatisiert, haben ihre Erfahrungen gemacht. Und dann kommen die Dritten und sagen, ach, weißt du was, wir können in unserer Familie schon gar nicht mehr darüber reden. Immer wenn es zu dem Thema kommt, dann streiten wir uns. Schweigen im Walde, ja. Komme ich ins Gespräch mit jemandem, der gerade Christ geworden ist und er sagt mir, du, ich habe mich jetzt entschieden für Jesus und bin Christ geworden. Bis jetzt stand ich immer auf der Seite der Palästinenser. Muss ich das jetzt auch noch ändern? Ja, ich weiß nicht, was du sagen würdest. Ja? Oder jemand sagt mir, ich habe keine Probleme mit der Bibel, aber wenn ich die Psalmen komme, ja, dann lese ich Psalm 72, 18, gepriesen sei der Herr, sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, dann löscht es mich ab. Spannend, oder? Ganze Bandbreite und ich weiß nicht genau, wie es dir geht bei dem Thema. Wir sind ja hier nicht homogene Truppe. Bunte Truppe, zusammengewürfelt von dem Gott, der bunt ist. Ja. Wenn man auf die Verhandlungen schaut, die man im Fernsehen mitbekommt oder vielleicht auch selber dabei ist, dann stehen auf den Plätzen immer zwei Schilder. Ja, und es ist wichtig, dass Christen beides in ihrer Gemeinde haben. Das sind die Palästinenser. Spannend. Und das sind die Juden. Und meistens sitzen sie weiter auseinander. Ja. Und die sind lieb und die sind es nicht. Welche jetzt? Das sind die Radikale, aber die sind doch heilig und dann geht's los, wenn man darüber redet. Und ich habe euch mal hier was mitgebracht, auch das muss ich auch jetzt nochmal holen, für heute Morgen, für diesen Gottesdienst, eine Schublade. Und ich möchte euch einladen, legt doch mal alles, was ihr zu diesem Thema denkt, heute Morgen erst einmal in diese Schublade rein. Ja, also die ist jetzt nicht schon zu, sondern die machen wir jetzt mal auf und alles, was du zu diesem Thema denkst, kommt jetzt erst einmal ganz bewusst, nur für diese Predigt, erst mal ablegen. Erst mal ab in die Schublade und dann kann man ja ordnen und in den Ferien ist ja auch Zeit zum Aufräumen und mal gucken, was wir nachher wieder rausholen. Es ist ja frei, ne, was du da wieder rausholst, aber pass auf, wenn du nämlich bei dem Thema hier sitzt und die ganze Zeit wartest, jetzt muss er aber das sagen, hast du nicht großen Gewinn. Dann bestätigst du dich schon selbst und bist nicht offen. Und gerade bei dem Thema ist es mir einfach wichtig, lass uns mal genau schauen. Leg das mal bitte da rein, jetzt. So innerlich. Ja, ich gebe dir das mal, ich will offen sein. Ich habe heute Morgen zwei Hauptpunkte. Einmal der biblisch-prophetische Hintergrund und der zweite Punkt der historisch-völkerrechtliche Hintergrund. Der zweite hat nicht so viel mit der Bibel zu tun, da entwickeln wir eher, sehen, was ist geworden, aufgrund dessen, was angekündigt ist. Fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an, der biblisch-prophetische Hintergrund. Und ich möchte es mal mit euch anhand einer Grafik entwickeln. Profis wissen sofort, was kommt. Hier ist die Zeitschiene unterteilt in vor Christus, nach Christus. Und wie bei allen Themen, die konfliktgeladen sind, egal ob das jetzt Israel ist oder ein Familienkonflikt oder ein Ehekonflikt oder ein Firmenkonflikt, du musst die Biografie des Konflikts verstehen. Und das braucht Zeit. Und das ist in unserer Zeit schon ein Unwort. Zeit? Nein, gleich weiter. Erstmal die Biografie des Konflikts verstehen. Was ist die Biografie? Und deshalb beginnen wir wo? Im Alten Testament. Ja? Nicht ganz bei Adam und Eva, aber fast. Ohne ein Geschichtsverständnis werden wir bei diesem Thema den Überblick verlieren und werden schnell zu Hitzköpfen. Das selber zu entwickeln mal von der Geschichte. Ich lasse das mal aus jetzt von 1. Mose, von Abraham und Isaak und Jakob, wo ja der Name Israel herkommt. Das wäre ja ein eigenes Kapitel, 1. Mose. Die erste. Wir starten gleich mit 1800 vor Christus und die Situation, es entstehen immer mehr Völker auf der ganzen Welt und auch das Volk Israel. Ja, das kann man ja nachlesen, wie das Volk Israel entstanden ist, da liest du 1. Mose mal. Und dann kommt aufgrund der äußeren Not in Kanaan, fliehen die Israeliten, diese sind ja noch ganz wenig, wohin? Nach Ägypten. Dort gibt es Nahrung und dort werden sie über die Zeit immer mehr zu Sklaven und Gefangenen. Und dann haben wir also die Zeit der Sklaverei, 400 Jahre. Diese Zahl war Abraham schon angekündigt worden in 1. Mose. Kannst du nachlesen. 400 Jahre. Zahlen sind ganz wichtig bei dieser Kiste hier auch. Und dann reden wir von der ersten Rückführung oder dem Exodus. 2. Mose beginnt damit, Gott ruft Mose und so weiter. Und das ganze Volk zieht dann aus. Ja? Und das Thema Rückkehr und Rückführung ist durch die ganze Bibel immer wieder ein Thema. Und ich lese jetzt eben nicht alle Texte, aber wenn man das hier, da ist der Text, wo das mit Abraham unter anderem steht, es steht dann nochmal da und hier geschieht es dann, wenn du das mal nachlesen willst, 2. Mose. Okay, und dann geht es weiter. Kommen also dann zurück, ist ja auch spannend, nach dem ersten Exodus, dann kommt das Buch Josua. Ihr Land ist, muss erstmal freigeräumt werden und da du Neubekehrte, ist es schwierig mit dem Buch Josua, was du da alles liest, wie die das machen. Ja? Und dann kommt die Zeit der Könige, das ist die Zeit von Saul, David und Salomo und unter David wächst das Land Israel zu seiner weitesten und größten Ausbreitung, die es je gehabt hat. Israel ist auf der Blütezeit. Die Nationen kommen nach Israel, Salomo mit der Königin. Und die staunt. Ne? Und dann nach Salomo passiert etwas, was ihr Neubekehrten wichtig ist für euch auch zu wissen. Die streiten sich und Israel wird geteilt in Nordreich und Südreich. Es gibt also zwei Länder wie Deutschland, Ost und West. Das war nur Nord und Süd. Ja? Nordreich 10 Stämme, Süden 2 Stämme, Juda unter anderem. Und deshalb heißt der Südteil Juda und das Nordreich halt Israel. Und dann geht es weiter, sie hören nicht auf Gott, das ist eine lange Zeit des Abfalls auch. Das Südreich hat mehr gläubige Könige, deshalb besteht das länger. Beide werden aber über eine längere Zeit weggeführt. Profis oder die UWK-Teilnehmer könnten mir jetzt auch sagen, wo wird denn Israel hinweggeführt, wo wird Südreich hinweggeführt. Ne? Also die einen gehen in die assyrische Gefangenschaft, die anderen gehen in die babylonische Gefangenschaft. Und das hier ist das Nordreich, es wird weggeführt und hier gibt's dann nichts mehr. Das ist ganz dramatisch. Im Norden, der Großteil Israel wird weggeführt in die assyrische Gefangenschaft, lösen sich auf und man hört von ihnen nichts mehr in der Geschichte. Gott macht weiter mit dem Südreich, wird weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Die bleiben dort 70 Jahre, ist auch angekündigt worden. Auch diese Zahl in der biblischen Prophetie bei Jeremia. Wenn ihr das nachlesen wollt, hier findet ihr die Bibelstellen. Auch der zweite Text beinhaltet diese Zeitangabe in Babylonien. Als die Zeit fast um war, also 70 Jahre Gefangenschaft, kommt der Prophet Daniel, der tritt auf in der babylonischen Gefangenschaft. Und der hat eben den Propheten Jeremia, liest den und sagt zu Gott, Gott, es wird eigentlich mal Zeit, dass du jetzt hier was tust. Du hast gesagt, hier 70 Jahre, ja, und dann betet er entsprechend. Und dann kommen wir in der Geschichte in 2. Chronik hier, 36, das sind die letzten Verse aus dem 2. Chronikbuch. Und ich habe euch mal mitgebracht, könnt ihr lesen. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, also das war mittlerweile Babylonien, wurden abgelöst von dem Weltreich der Perser inzwischen. Und das war der König der Perser, Kyros. Aber im ersten Jahr dieses Königs von Persien, das erfüllt würde, das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Das war viele Jahre vorher an Israel ergangen. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros, dieses heidnischen Königs, des Königs von Persien, das in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Das war kein schwacher König. Und diesem König gibt Gott ins Herz, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf. Die werden nicht nur freigelassen aus der Gefangenschaft, die werden nach Jerusalem mit einem Auftrag gebracht. Baut mir den Tempel für diesen Gott. Das sagt ein heidnischer König. Und so endet 2. Chronik. Ja? Und durch diesen König bringt Gott dass seine Prophetien erfüllt. Und wir reden hier von der zweiten Rückführung. Spannend, wie das dann wieder kommt. Okay? So, die Geschichte geht weiter. Bibelkenner wissen das. Ich mache ja nur einen Schnelldurchlauf heute Morgen. Ihr merkt, ich kann da jetzt nicht auf alles eingehen. Wir gehen über die Zeitgrenze hinaus. Christus ist geboren. Ja, Christus wird geboren. Weihnachten, er lebt 30 Jahre unter uns. Er geht ans Kreuz. Karfreitag feiern wir gleich im Abendmahl. Er steht auf 3 Tage später. Dann kommt die Apostelgeschichte und wir lesen, was der Geist Gottes unter uns tut, wie er Gemeinde baut. Und 70 nach Christus sind wir jetzt hier. Die Römer haben genug mit Israel, diesem aufständigen Volk. Und sie zerstören Israel, sie zerstören den Tempel. Und Millionen von Juden werden als Sklaven nach Alexandrien deportiert. Ja, von da aus Alexandrien übers ganze Weltmeer, Mittelmeer verteilt in alle Herren Länder. Und der Sklavenpreis bricht zusammen. So viele Sklaven hatten sie damals, 70 nach Christus, ein ganzes Volk in die Sklaverei. Blutigst niedergeschlagen, dann nochmal 135 nach Christus war nochmal ein Aufstand, Bar Kochba Aufstand. Und dann haben sie wirklich alles geschliffen. Und dann sieht's hier wüst aus. Dann gab's kein Israel mehr. Alle Juden weltweit zerstreut in der Zerstreuung über viele, viele Jahre. Aus, vorbei. Kein Land für das Volk Gottes, Israel. Sie leben zerstreut in aller Ende. Und jetzt leben wir in dieser privilegierten Zeit. Wir wissen, da war doch was. Israel ist doch jetzt nicht zerstreut. Das gibt's doch. Seit wann gibt's denn Israel wieder? Ja? Die Geschichte ist eben noch nicht zu Ende. Ja, plötzlich existiert Israel wieder. Was ist denn das? Wie kommt denn das jetzt? Ja, und die Frage ist, was kann ich eigentlich lernen für meinen Glauben, was da passiert? Wir lassen das Thema immer noch in der Schublade. Wir sind immer noch am Entfalten. Ja, schaut, und da kommt plötzlich etwas. Da passiert eine dritte Rückführung. Das Zurückkommen, wie es noch nie passiert ist. Das Zurückkommen und das Wiederentstehen einer Nation. Und deshalb ist diese Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1948 so wichtig. Plötzlich kommen sie zurück. Plötzlich gibt es wieder einen Staat, Israel, auf dieser Erde. Das Ganze beginnt etwas langsamer. Ja, die Juden nennen das die große Alitscha. Kannst du nachschlagen, auch mal bei Wikipedia, die große Alitscha, wie es die Juden nennen, diese große Rückführung, ihre Sehnsucht nach ihrem Volk, nach ihrem Land. Die Rückkehr beginnt und dann immer mehr und mehr. Und das Besondere daran, diese Rückführung geschieht aus 5 Kontinenten und über 150 Ländern. Das ist schon spannend. So, wenn du heute nur mal einfach down to earth, wir leben ja 2019, ist noch nicht so lange her, wenn du heute nach Israel fährst, ist es total interessant zu fragen, aus welchen Nationen kommst du? Diese Juden sind ja alles erster, zweiter, dritte Generation. Länger leben die da noch nicht. Und du kannst die Menschen fragen, wo kommst du her? Wo kommen deine, ja? Und aus welchem Stamm, finde ich auch nochmal, aus welchem Stamm Israel kommst du? Sind alle Stämme vertreten oder welche Stämme sind da eigentlich mittlerweile vertreten in Israel? Ja? So spannend, das zu erleben. Sie kommen aus der ganzen Welt. Ihr müsst wissen, bis dahin, bis 1948, galt für Juden, die in Jerusalem entdeckt wurden, die Todesstrafe. Die durften da nicht hin an ihre Stätten. Das hatten die Römer so eingeführt und die Besatzer hatten das weitergeführt. So, und jetzt haben wir natürlich eine Masse Texte zu dem Thema, die darüber reden. Die muss man entdecken. Ich bin ja in einer Predigt, nicht im Geschichtsvortrag, aber Geschichte ist schon auch wichtig. Schaut mal, ich habe euch nur ein paar mitgebracht. Die könnt ihr mal heute Nachmittag mal nachlesen, wenn ihr Zeit habt in den Ferien, dieses Thema für euch zu erarbeiten. Ein paar möchte ich mit euch jetzt durchgehen. Die Frage ist nämlich, beziehen sich diese Texte, die ich gleich euch an die Wand werfe, auf was beziehen die sich? Das waren ja Propheten, diese Leute hier, Hesekiel, Jesaja, Jeremia, Hosea, die waren Leute, die haben hier in dieser Zeit irgendwo um 800 vor Christus gelebt. 800 vor Christus, wie lange ist das her? Roundabout 2800 Jahre. 2800 Jahre. Und jetzt ist natürlich die Frage, beziehen sich diese Texte, die wir im Alten Testament finden, auf diese Zeit, auf diese zweite Rückführung hier? Oder beziehen sie sich auf die dritte Rückführung, auf das, was gerade vor unseren Augen passiert? Und da dürft ihr euch jetzt eine eigene Meinung bilden. Das ist ganz wichtig, dass ihr mitdenkt und eine eigene Meinung bildet, weil hier gibt es unterschiedliche Auslegungen drüber. Und das möchte ich auch nicht so tun, als wäre das alles so eindeutig, sondern ich möchte aber so auslegen, dass ihr nachvollziehen könnt, wie ich zu meinem Überzeugung kommt. Ich bringe einen ersten Text aus Jeremia 30,3. Also ist die Frage, ne, bezieht sich das darauf oder darauf? Okay, Jeremia 30,3. Da schreibt Jeremia, also 700 oder 800 vor Christus, schreib alles, was ich dir gesagt habe, in ein Buch. Denn die Zeit kommt, in der ich für mein Volk die Leute aus Israel und aus Juda, hoppla, aus Israel und aus Juda, alles wieder zum Guten wende. Ich werde sie zurückbringen in das Land, das ich in ihren Vorfahren gegeben habe. So sollen sie es wieder in Besitz nehmen. Also nochmal die Frage an die Experten unter uns. Woher sind damals aus der zweiten Gefangenschaft die Juden gekommen? Woher sind die gekommen? Die kamen aus Babylonien. Wo liegt Babylonien? Im Süden, ja, oder im Osten, auf jeden Fall nicht aus dem Norden. Und Israel war da nicht erwähnt. Darüber muss ich nachdenken. Sehr mal spannend. Es kommt eine Zeit, wo sie aus beiden Teilen zurückkommen. Das macht es interessant, dieser Text. Ein weiterer Text aus Jeremia 31,8. Ja, ich, der Herr, hole sie heim aus den Ländern des Nordens. Ich sammle sie von den Enden der Erde. Babylonien kann das nicht sein. Zumindest aus der Perspektive, wenn es in Israel die Prophetie gesprochen ist. Babylonien liegt nicht im Norden, es liegt im Osten. Und schon gar nicht von den Enden der Erde, da kamen die nicht her. Die kamen aus Babylonien bei der zweiten Rückführung. Ich komme nach dieser zweiten Bibelstelle zu der Überzeugung, wow, das muss etwas damit zu tun haben, mit dem, was noch kommt. Okay? Was erst noch kommt. Und das Faszinierende, wenn ich das jetzt 2019 lese, oh, es ist schon gekommen. Ja, oder es ist gerade dabei zu kommen, es weiterzukommen. Es erfüllt sich quasi vor unseren Augen 2800 Jahre alte Texte in Raum und Zeit, die kannst du anfassen. Die schießen auch auf dich. Wir haben in den letzten 60 Jahren verschiedene Rückführungen, Wellen von Rückführungen nach Israel erlebt. Die waren einfach gewaltig. Und jetzt erzähle ich einfach mal ein paar Geschichten. Da war zum Beispiel nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Perestroika damals unter Gorbatschow, ihr erinnert euch, es ist schon lange her, zwischen 1989 und 1995 etwa 1 Million russische Juden nach Israel. Ein Riesenaufwand, die wurden freigekauft, die haben die nicht einfach so gehen lassen. Frage, wo liegt denn Russland aus der Perspektive von Israel? Im Norden, ist ja auch spannend. Ich hole sie heim aus den Ländern des Nordens. Und schaut, was da passiert, ist es bei der zweiten Rückführung eben nicht passiert. Und bei der dritten Rückführung, die in unserer Zeit passiert, ist das plötzlich, wird Prophetie vor unseren Augen, das Weltpolitik. Wow, könnte es sein, dass es nicht nur Politik ist, sondern Wirken Gottes auch. Spannend. Da heißt es von den äußersten Enden der Erde. Ich bringe dazu noch einen weiteren Text. Es ist wichtig, wenn wir Überzeugungen, theologische Lehre bringen, nicht auf einem Text. Du brauchst ein Textzeugnis, du musst eine Linie bauen und ganz vorsichtig sein, miteinander reden und nicht, so spricht der Herr, sondern, ja, das sind Prinzipien, die wir beachten bei der gesamten Bibelauslegung. Und dann schreibt Jesaja, wenn jene Zeit gekommen ist, wird der Herr noch einmal die Hand erheben. Dann wird er den Rest seines Volkes befreien. Ja, wer ist denn der Rest? Ja? Es muss sich auf die zweite oder dritte Rückführung beziehen, weil die erste ist ja schon vorbei, als die Prophetie überhaupt kam. Die ist ja gelaufen. Es muss die zweite oder dritte Rückführung sein. Ja? Er wird, und ja, schaut mal, wie das weitergeht hier. Er wird alle zurückholen, die übrig geblieben sind. Achtung, wer macht das? Wer macht das? Ja, er, dann wird er den Rest seines Volkes, er wird alle zurückholen, übrig. Und Jesaja wird noch detaillierter, der legt sich richtig fest. Kannst du nachlesen? Ja, aus Assyrien, das ist im Norden, aus Ägypten, aus Äthiopien, das ist im Süden, Elam, Babylonien, aus dem syrischen Hamat im Osten. Bis hin zu den fernsten Küsten. Und jetzt kann man mal nachforschen, was im Einzelnen in den letzten 50 Jahren auf dieser Erde an diesem Ort geschehen ist. Das sind ja lebendige Geschichten. Genauso wie der lebendige Gott einen Zeitpunkt hat, wo er in dein Leben kommt und du ihm dein Herz aufmachst und du erzählen kannst, wie bist du Christ geworden. Und du kannst es eben nicht, dann könntest du heute Morgen Christ werden. Genauso gab es einen Zeitpunkt, wo Gott diese Prophetie in Raum und Zeit Realität werden lassen. Jesus war angekündigt und dann ist er gekommen. Und Jesus war angekündigt, dass er gekreuzigt wird und es ist geschehen. Und er ist auferstanden und es ist geschehen, das kannst du glauben. Und diese Prophetien sind uns zum Glauben gegeben. Okay, wieder eine Geschichte. Wie passiert das denn jetzt? Und du kannst nach Israel fahren und die fragen, wie seid ihr denn nach Israel gekommen eigentlich? Ja, da war zum Beispiel die sogenannte Operation Salomon. Das ist höchst spannend. Eine meiner Lieblingsaktionen von Israel. Ja. Innerhalb von nur 2 Tagen, ja, haben sie zwischen dem 23. und 25. Mai 1991, hat das israelische Militär 4.326 Juden aus Äthiopien mit Fliegern nach Israel gebracht. Politische Situation in Äthiopien war zu dieser Zeit extrem gefährlich. Ja, die Rebellen standen nur noch 50 Kilometer vor der Hauptstadt. Die eigene Regierung aus Äthiopien ist geflohen und jetzt entstand ein Machtvakuum. Und die Juden hatten sich vorbereitet darauf und tschack, jetzt kommen sie mit Fliegern und keiner kann das gerade kontrollieren, was in Äthiopien passiert. Und dann sind sie da mit 34 Maschinen und noch 10 von der El Al dazu gemietet, 3 Tage nonstop geflogen. Eine der Maschinen hatte in einem Flieger, mit Urlaubsflieger übrigens, ja, erlaubt für 426 Personen, waren 1135 Passagiere drin beim Start. Bei der Landung waren es 2 mehr, weil 2 Frauen entbunden haben auf dem Flug. Ja? Wenn ihr heute nach Israel kommt und dunkelhäutige Soldaten seht, dann wisst ihr, sie kommen aus Äthiopien. Und dann fragt ihr, wie ist das dir gegangen? Wie hast du das erlebt? Wie bist du nach Israel gekommen? Spannend, eine riesige Aktion, Erfüllung biblischer Prophetie in unserer Zeit vor unseren Augen, hochspannend. Man kann auch nur die Nachrichten lesen und sich darüber streiten, was da hinten alles passiert. Ja? Aber das hilft mir, diese biblischen Texte auch mal persönlich auf mein kleines Leben anzuwenden. Ich trage sehr gerne in meiner Tasche hier solche kleine Bibelverse immer bei mir. Und einer meiner Verse, den ich öfters bei mir trage, ist dieser Vers aus Jesaja 41. Jesaja hat so viele kraftvolle Verse ab Kapitel 40. Da heißt es, ich blende euch das auch ein, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Ihr wisst nicht, wie oft dieser Vers zu mir persönlich mich ermutigt hat. Aber ich weiß, dieser Vers ist nicht in erster Linie an Markus Schmidt gegeben, sondern dieser Vers hat Jesaja seinem Volke gegeben vor der 2. Gefangenschaft in Babylonien, um sie mitzugeben, um ihnen einen Trost zu geben. Und dann erfüllt er das. Und wenn ich diese Erfüllung sehe, dann kriege ich Mut, mein Vertrauen, wo ich die Lösung für meine Probleme noch nicht sehe, auf Gott zu setzen und zu sagen, so ist Gott. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. So ist Gott. Und schaut, diesen Text mussten viele, viele Menschen über tausende von Jahren glauben, ohne dass sie die Erfüllung gesehen haben. Ja, schaut, wie lange es Israel nicht gab. Und was in dieser Zeit alles passiert ist. Und wir erleben eine Zeit, wo das sichtbar vor unseren Augen ist. Und wo Gott einmal sagen wird, es ist so einfach zu glauben, schaut doch einfach hin. Und viele Leute mussten glauben, obwohl sie nichts gesehen haben. Ja, so ist Gott. Natürlich haben diese Deportationen, die wir hier sehen, diese schon damals hier, diese 2., das, was hier passiert ist, tausende menschlicher Katastrophen bedeutet. Da wurden ja ganze Völker umgesiedelt. Gefangenschaft in Assyrien, ein Volk raus in die Gefangenschaft, Assyrer rein, dann Mischvolk, die Samariter. Da waren ja, das stehen ja einzelne Menschen hinter, Menschenleben. Und bei jeder einzelnen Wegführung war die Endlösung geplant. Aus, Vernichtung, nicht mehr existieren. Und Dramatik pur nach der Zerstörung. Ja, muss man ja auch wissen, nach der Zerstörung, hier kommt der Islam und stellt sich da mittendrin seinen Tempel auf den Tempelberg und sagt, so, mal sehen, was jetzt noch passiert. Ja, und gegen das mussten sie ja so lange glauben. Und wir Christen auch. Wer hätte denn geglaubt, dass jemals das passieren würde, was passiert ist? So, das ist mal das erste Kapitel. Jetzt kommt das 2. Kapitel. Und ich hoffe, hier sind etliche Leute, die sagen, ja, aber. Ja, aber. Bis jetzt war das total einseitig. Und das stimmt auch. Das ist eine große Not. Schaut mal, jetzt kommen wir zu denen hier. Wo bleiben die denn? Was ist denn mit denen? Gehen wir jetzt neutestamentlich wieder vor wie bei Josua, oder wie? So, weil die sind das Volk der Verheißung. Was machen wir denn mit denen? Ja. Das Zurückkommen, vor allen Dingen auch bei der dritten Rückkehr, heißt, in der Zwischenzeit haben sich da ja Menschen angesiedelt. Und stell dir vor, du lebst da. Hast da mit deinen Großeltern und deinen Vorfahren über 1000 Jahre gelebt. Und da kommt jemand und sagt, hallo, ich bin wieder da. Und alle freuen sich. Ja? Und das muss man jetzt mal verstehen. Das Problem sieht nämlich so aus. Da haben wir also inzwischen die Palästinenser, und das sind mittlerweile viele geworden. Aus 700.000 Flüchtlingen haben wir mittlerweile 5 Millionen palästinensische Flüchtlinge. Und für jeden einzelnen dieser Flüchtlinge ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Egal, wo man steht, auf welcher Seite. Und gerade in der Zeit der Staatengründung 1948 bis 1961 sind ja so viele Juden nach Israel gekommen, über 1 Million fast, als Flüchtlinge. Und haben sich dann niedergelassen in deren Städte, in Jaffa, in Haifa, in all diesen Städten, wo sie bis dahin nicht gewohnt haben. Und viele sind geflohen von den Palästinensern. Die sind nach Jordanien, nach Syrien und geflohen mit der Idee, wir werden die Juden mit Hilfe der Arabischen Liga, da haben sie Hilfe gesucht, kommen und wir werden sie ins Meer jagen. Und dann können wir da wieder wohnen. Das ist unser Problem. Und wenn wir jetzt hier Fahnen schwenken im Gottesdienst für die eine oder andere Gruppe, machen wir das Problem kleiner oder größer? Größer. Wir haben heute die großen Flüchtlingscamps in der Westbank, in Jordanien, in Syrien, im Libanon. Und ich möchte mal sehen, einen, der von uns ein Jahr dort wohnt und einen Dienst unter den Flüchtlingen tun. Und wenn wir in Deutschland 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben, die haben über Jahre Millionen von Flüchtlingen, die sie nicht willkommen geheißen haben. Unendliches Leid, trotz der Verheißung. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist einfach, wir müssen es nicht negieren, diese Not. Wir möchten sie nicht verleugnen und auch nicht bagatellisieren. Das ist ein Riesenproblem, eine Spannung, vor der die Weltgemeinschaft steht. Aber wir müssen den einzelnen Menschen sehen in seiner Not und in seiner Geschichte. Da ist der arabische Junge, der im arabischen Viertel in Jerusalem wohnt. Und kein militanter Palästinenser, ein ganz normaler Junge, der zur Schule geht und seit Jahren nur Krieg kennt. Und infiltriert wird von bösen Gedankengut, wie in unserer Schule auch böses Gedankengut gelehrt wird. Und der vielleicht irgendwann mal sagen wird, ich bin stolz darauf, in einem der einzigen demokratischen Staaten im Nahen Osten zu leben. Ich möchte das jetzt mal kurz anhand von einigen Versen dokumentieren, wo ich uns vorbewahren möchte, dass wir sie nicht missverstehen als Christen, dass wir den Konflikt vergrößern. Gut gemeint. Schaut, da haben wir den Psalm 122. Das ist wahrscheinlich einer der am meisten zitierten Verse von Israel-Fans. Da heißt es, betet um Frieden für Jerusalem. Shalom. Und ganz schnell heißt es für diese Leute indirekt, weg mit denen. Frieden für Jerusalem. Ist das damit gemeint, wenn du betest Frieden für Jerusalem? Bist du vielleicht noch im Alten Testament stecken geblieben? Friede herrsche in deinen Mauern, Jerusalem. Jerusalem hat Mauern, aber Jerusalem hat auch 4 Abteilungen, Stadtviertel. Das armenische Viertel, das jüdische, das christliche und das muslimische Viertel. Und jetzt geht es um Frieden in ganz Jerusalem. Nicht nur im jüdischen Viertel, oder? Versteht ihr? Ich sehe neutestamentlich nicht einen Auftrag, dass wir auch nur einen einzelnen Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, egal welchen Glauben er hat, egal ob er Mann oder Frau ist, egal wo er herkommt, egal welches Einkommen, dass wir einen Menschen verachten sollen. Und deshalb gehört das für mich ganz eng zusammen, dass wir, wenn wir für Frieden in Jerusalem beten, dann beten wir dafür. Auch dafür. Nicht nur dafür, aber auch dafür. Betet um Frieden in Jerusalem. Friede herrsche in deinen Mauern. Und das wissen wir sofort, wenn wir das Schild aufstehen. Das kann nur Gott. Da ist menschliche Weisheit sowas von gescheitert. Und wird es auch immer wieder scheitern. Und alle gut gemeinten Religionen, was auch immer du draufschreibst, werden scheitern, wenn sie in eigener Kraft versuchen, Frieden nach Jerusalem zu bringen. Der nicht auf Kosten von irgendjemand anderem geht. Und wie geht das? Wie geht das? Und es ist so wie überall auf der ganzen Welt. Man muss Menschen begegnen. Menschen müssen sich begegnen. Man muss ihre Freundlichkeit entdecken. Und man muss Geschichten erzählen. Es gibt wenige Palästinenser, die, wenn sie heute ihre Geschichte erzählen, nicht böse Geschichten über Juden erzählen können. Es gibt wenige Juden, die wenige Geschichten über böse Palästinenser erzählen können. Und diese Geschichten müssen erzählt werden und Leute müssen diese Spannung aushalten. Genauso wie wir zwischen Ost und West. Du kannst eine Grenze mal eben wegmachen, aber dass wirklich Frieden in einem Land ist, dafür braucht es Begegnung, muss es zugehört werden. Und wir wissen, wenn man zuhört, was für Spannungen da an die Ohren kommen. Spannend, spannend. Betet für Frieden in Israel heißt, wir müssen das für das Ganze beten. Und wir brauchen nicht in diesen Kategorien. Um meiner Familie und meiner Freunde willen sage ich, Friede sei mit dir. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen, Jerusalem. Und was ist eigentlich, jetzt könntest du mir mal sagen, was ist das Beste für Jerusalem? Was ist das Beste für Jerusalem? Weißt du, was das Beste in diesem Konflikt ist? Weißt du es wirklich? Oder hast du nur einer Seite zugehört und du meinst, jetzt weißt du, was ihm gut tut und du vergrößerst den Konflikt? Hör mal einem Ehepartner zu und er sagt dir, was das Problem in seiner Ehe ist. Meistens ist es dann woanders. Und du meinst, du weißt jetzt, was das Beste ist. Du vergrößerst den Konflikt. Und natürlich glauben wir Christen, das Beste für Jerusalem hat einen Namen. Jesus, der Messias, er ist der wirkliche Friedefürst und er muss nach Jerusalem. Und deshalb predigen wir Christus, den Juden und den Palästinensern. Und wer uns danach fragt und wer uns nicht danach fragt. Aber das kannst du natürlich in Jerusalem nicht einfach so tun, wie militante Christen, die da hinfahren und hey, machen wir mal einen Gebetsmarsch da und proklamieren laut Jesus. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Kategorien denken. Es nutzt nichts, wenn wir hier auf der Kanzel über die Rechten in unserem Land predigen und über die Linken und über die AfDler und keine Ahnung. Es braucht Begegnung, es braucht Liebe, Geschichten, Leute, die Spannungen aushalten, Geschichten sich erzählen lassen. Warum glaubst du das und weißt du das? Und wenn wir Versöhnung bringen, müssen wir uns die Hände schmutzig machen und da sein, die Ohren hinhalten. Und nicht bagatellisieren, sondern den Messias predigen in einer Art, wie es passt. Spannend, oder? Das war mir bis jetzt zu spannend, darüber zu predigen. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr jetzt mal kurze Pause machen, zum Abend mal wiederkommen. Ich gehe jetzt zum zweiten Teil und werde noch ein bisschen geschichtlich die jüngere Zeit erklären, was dort passiert ist. Und zwar Israel aus der historisch-völkerrechtlichen Hintergrund. Auch das musst du verstehen, wenn du in den Konflikt eingreifen willst und segnen willst. Musst du was wissen. Das ist ja in der ganzen Diskussion unwichtig. Ich starte mal schnell mit 1683. Was ihr jetzt seht hier, ist das Osmanische Reich. Ja? Und zwar in seiner größten Ausdehnung, wie es je war. Das ist das, wir blenden uns ein in die Tagesthemen. Das ist das, wo Herr Erdogan wieder hin möchte. Davon träumt er nachts. Spannend. Tags redet er davon. Das war ein riesiges Reich, über 400 Jahre, wo die Osmanen auch mal kurz vor Wien standen und dabei waren, Europa zu überlaufen. Ja? Am Anfang bis 1820 war das islamisch-muslimisch, mehrheitlich, dann mehrheitlich christlich. Und schaut, guckt mal, 1913 ist das Osmanische Reich kleiner geworden, nochmal zum Vergleich, 1683, 200 Jahre später ungefähr, oder 150 Jahre, 1913 ist es geschrumpft. Das ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, wenn man den Nahostkonflikt historisch verstehen möchte. Denn jetzt wird hier gleich das Grundproblem
skizziert. Hier guckt mal, wie es nach dem Ersten Weltkrieg aussah. Da ist nur noch die Türkei übrig geblieben. So sah das aus mal. Finden das toll, die Türken, dass das jetzt nur noch so ist? Also niemand, ich liebe Türken, also niemand, dass ja jemand falsch versteht, aber die Veränderung, Zeit bringt Veränderung mit sich. Was ist mit Palästina da geworden? Ja? Und das müssen wir jetzt verstehen. Was ist eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg passiert? Und wenn du das nicht verstehst, dann verstehst du nicht die Problematik. Denn hier, nach dem Ersten Weltkrieg, wird das Grundproblem für den Nahostkonflikt festgezurrt. Erstens, was wir wissen müssen, 1917, England besiegt das Osmanische Reich inklusive Palästina. Ja? Die Engländer erobern Palästina im Zug des Ersten Weltkriegs. Aus einer gewissen Angst und Panik heraus versprechen sie anschließend, ja eine Sache, ein Land zu erobern. Und anschließend merkst du, das muss ich ja jetzt leiten. Und aus einer Panik heraus versprechen sie diesem gesamten Gebiet da einen arabischen Staat. Also einen neuen Staat. Sie versprechen das völkerrechtlich. Ja, das ist ja, es wird ein arabischer Staat für das Gebiet versprochen. Okay, dürfen sie das? Weiß ich nicht. Sie machen es. Zweitens, wir sind noch in der Zeit der Kolonisation damals. Ja? Sie machen eine Weltkonferenz, das ist der Vorläufer der UNO. Und dort wird gleichzeitig das eroberte Gebiet, wir reden über das gleiche Palästina, wem zugesprochen? Frankreich und Großbritannien. Wir wollen ja auch ein bisschen was haben von dem, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Kolonisation. Wir besetzen das und Arabisch kennen. Und dann kommt der dritte Punkt und der macht es richtig spannend. Ja? Die Balfour-Erklärung, den Juden wird eine Heimstätte versprochen. Und kannst du mir mal sagen, wie du diese drei Punkte in einem Land unter einen Hut bringen willst? Und das Ganze geht zurück auf das, was nach dem Ersten Weltkrieg versprochen worden ist. Und hier liegt der Konflikt. Ja? Balfour-Erklärung ist wichtig, dass du das hast. Wenn du über das Land redest, musst du diesen Fachbegriffen, die Balfour-Erklärung. Wer war Balfour? Balfour war der damalige britische Außenminister. Und die Balfour-Erklärung habe ich euch mal mitgebracht. Die Regierung seiner Majestät, schreibt der Sir Arthur Balfour, die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, mit der Maßgabe, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina, wie soll das gehen, oder die Rechte oder den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könne. Viel Spaß! Ja, aber wenn du mit jemandem auf der Straße ins Gespräch kommst und der sagt, die Juden haben kein Recht dort zu wohnen, die haben das so viele tausend Jahre nicht gewohnt, wenn du das anerkennst, dass er Recht hat, dann hast du genauso wenig Recht, irgendeine andere Völkerrechtserklärung über Grenzen anzuerkennen. Das ist Völkerrecht, ja. Das war zunächst mal die Engländer, die das abgemacht haben. Ja, das war die Grundlage. Und dann kam es weiter, kam die UNO rein. Das ist er. Sir Arthur Balfour ist übrigens Christ gewesen. Spannend, komme ich gleich noch zu. Dann entsteht 1920 die UNO oder der Vorläufer der Völkerbund. Und in diesem Völkerbund bestätigt die UNO, die Weltmandat, das Völker der Welt, bestätigen Palästina-Mandat an England. Ja, der sogenannte Völkerbund. Sie sagen, okay, euch gehört Palästina. 22, da wird jetzt diese Balfour-Erklärung von dem da oben, ja, von dem Sir Arthur Balfour, der Völkerbund beauftragt England, diese Balfour-Erklärung, die jüdische Heimstätte zu errichten, von der UNO verabschiedet, dass Israel dort wohnen darf. Okay, internationales Recht, müssen wir wissen. Ja? Und dann kriegt England den Auftrag, das auch umzusetzen. Und dann kommt die erste Teilung von Israel. Ja? Erste Teilung von Palästina, sie versuchen das jetzt hier umzusetzen. Diese drei Punkte, irgendwie müssen wir es jetzt umsetzen. Sie fangen an, erste Teilung, und dann wird Jordanien abgespalten. Ich habe hier nochmal die Karte, das war Palästina zu dieser Zeit. Dann kommt die Balfour-Erklärung und dann kommt die UNO und teilen das auf dem Reißbrett. Deshalb haben wir hier gerade Linien. Wenn du dich wunderst, warum ist das eigentlich so gerade, so ein Reißbrett entstanden. Und so sieht es dann aus. Hier zunächst Transjordanien und hier dieser kleine Rest Israel. ist noch nicht Israel zugesprochen, wird nur eine Vision. Okay? Nur Prozentzahlen, 25% jüdisch, Anteil des Landes, 75% Palästina. Viel Land, wenig Land für die Juden. Muss man alles ein bisschen wissen. Ja? Wie gesagt, nur beschlossen, noch nicht umgesetzt. Das war 1920, 23. Da kommt noch was. Es kommt dann die Dramatik des Zweiten Weltkriegs 1939 bis 45. Ihr wisst es, 6 Millionen Juden werden vergast auf deutschem Boden. Oder durch deutsche Hände. Und das Dunkelste daran, die deutsche Kirche ist beteiligt. Das dunkelste Kapitel unserer Geschichte, das ich nie wieder wiederholen darf. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Engländer so geschwächt, sie geben ihr Palästina-Mandat einfach auf. Sie können nicht mehr, sie müssen sich konzentrieren. Great Britain first, ja. Es gibt in der UNO einen zweiten Teilungsversuch, Restpalästina aufzuteilen. Hier seht ihr das, Orange soll die Juden bekommen, dann das gelbe Araber. Die Juden lassen sich darauf ein, die Araber nicht. Und die Juden bekommen den Eindruck, das wird nie was, wenn wir jetzt nicht handeln. Und dann passiert etwas, ja, unter dem Schock vom Zweiten Weltkrieg und den 6 Millionen Toten gibt es eine Mehrheitsentscheidung in der UNO, die sagen, das machen wir. Jetzt oder nie. Die Arabische Liga macht einen Riesenaufstand, sind völlig dagegen, es gibt Angriffe, es wird ihnen gedroht. Und dann kommt die Nacht vom 14. auf den 15. Mai und die ist so wichtig, 1948. England zieht ab, wieder ein Machtvakuum. Und in dieser Nacht, ja, erklären die David Ben-Gurion die israelische Unabhängigkeitserklärung wird ausgerufen und sie ziehen nach Israel ein. Und David Ben-Gurion sagt in seiner Rede, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. 1948. Soweit mal. Und dann nehme ich das. Und ich nehme diese Karte, die so oft zu meinem Herzen gesprochen hat. Und ich lese das aus Jesaja 41. Fürchte dich nicht. Ich stehe dir bei. Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Ich stehe anbetend da und sage, Halleluja, Jesus. Wer bist du? Wer mag dir zu widerstehen? Und ich habe keine Antworten auf all diese Fragen, in denen wir stehen politisch. Weiß ich nicht. Aber ich merke, dieser Gott ist am Handeln. Ich habe keine Lösung für diese zwei Schilder. Wir sollten auch nicht so besserwisserig tun, als hätten wir die Lösung. Die Lösung hat nur einer. Und es ist der Messias, unser Jesus, den wir im Abendmahl feiern. Er ist der Friedefürst. Und er muss Frieden machen. Und deshalb stehen wir auf beiden Seiten. Und wir beten, dass der Messias Menschen rettet, genauso wie er Deutsche rettet heute in diesem Gottesdienst. Wenn du möchtest, dass Jesus dein Herr wird, dieser König, der die Geschichte der Völker lenkt und zu seinem Ende kommen wird, wenn du dabei sein willst. Beten für Frieden für alle Beteiligten. Und ich mute euch zum Schluss einen letzten Gedanken zu, nur noch ganz kurz. Und jetzt wird es schwierig und das ist meine Überleitung zum Abendmahl. Ist nicht ganz einfach, weil ich das als Deutscher sage. Jeder andere könnte es einfacher sagen. Und dazu möchte ich ein kurzes Bild einblenden in eure Fantasie. Ich gehe ja so gerne wandern in den Bergen. Und die haben so viele Schnitzer da im Süden, auch im Harz schon. Ja. Und was mich faszinieren, vor allen Dingen diese großen Sachen, die sie machen. Nicht diese kleinen, sondern großen Sachen aus so einem Baumstamm oder so einer Astgabel, Baumgabel. Wie aus diesem knorrigen Baum so was Schönes entsteht. Und ich denke, wie kann man das sehen aus diesem knorrigen? Und genau das ist das, was im Nahen Osten über den letzten 100 Jahren passiert ist, denke ich. Das Knorrige heißt die erste und zweite Wegführung. Und der erste und der zweite Weltkrieg. Und bitte sagt jetzt nicht, ich hätte gesagt, dass Gott den ersten oder zweiten Weltkrieg gemacht hat. Nein, ganz im Gegenteil. Möge nie wieder Krieg von unserem Boden ausgehen. Aber was ich sagen möchte, ist zur Ehre Gottes, wir können heute auf das alles zurückschauen. Ja, und feststellen, dass der Herr aus diesem knorrigen, dramatischen Elend aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg etwas Schönes gemacht hat und dabei ist, etwas Schönes zu machen. Nur durch das Knorrige des Ersten Weltkrieges wurde Palästina mal ausgelöst aus dem Osmanischen Reich. Und nur weil es ausgelöst wurde aus dem Osmanischen Reich, gab es überhaupt langsam eine Chance. Und dann kam dieser Sir Arthur Balfour, ein überzeugter Christ, und er merkte, hier tut Gott Geschichte. Bin ich als Außenminister der, der das jetzt unterzeichnen muss? Genauso wie in unserem Land die Wiedervereinigung mit Menschen passiert ist, wo Gott geredet hat. Und jetzt ist die Zeit. Und der eiserne Vorhang fiel und wir sind ein Volk. Und damals war es so, die trotz dem Dramatischen und auch das durch das Dramatische ist plötzlich der geografische Ort in Bewegung gekommen. Und der Zweite Weltkrieg, ihr Lieben, ich habe hier eines der dunkelsten Dokumente, was je auf unserem Grund und Boden unterschrieben wurde. Das ist die Endlösung, die Himmler geschrieben hat an Göring an Heydrich. Aber die Endlösung der Juden beauftragt. Das war 1945, 1948, drei Jahre später macht Gott etwas ganz anderes und er schafft den neuen Staat Israel. Ganz im Gegenteil, das möchte ich zur Ehre Gottes feiern. Die Dunkelheit kann das Licht nicht aufhalten. Gott führt sein Volk zurück und gründet Israel, holt es heraus aus den Nationen und lässt es vor unseren Augen aufleuchten. Ja. Und da heraus, jetzt muss ich natürlich noch viel sagen und kommt das nächste Mal wieder. Ist jetzt ganz Israel erlöst oder wie? Ich habe jetzt nur über die Geografie geredet. Aber diese Geografie macht mir Mut. Für meinen Glauben 2019 in Deutschland, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich mache dich stark. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Und daraus kann ich dir zusprechen, was ist das Knorrige, das Dunkle momentan in deinem Leben? Wo du fragst, ist Gott noch da? Macht es noch Sinn, festzuhalten? Und dann sehen wir, ja, es macht Sinn, Gott kommt mit seinen Verheißungen zum Ende. Und das wollen wir feiern im Abendmahl. Wir feiern im Abendmahl die dunkelste Stunde, die je auf dieser ganzen Erde war. Als der Sohn Gottes Mensch geworden ist, Weihnachten auf die Erde kam, 30 Jahre unter uns gelebt hat, die Liebe Gottes gepredigt hat. Und dann wir, seine Geschöpfe, ihn ans Kreuz genagelt und verspuckt und verachtet. Und der Vorhang zerriss, als er gewahrt, ist es vollbracht. Und 3 Tage später hat Gott aus dieser Dunkelheit Schönes erwerden lassen. Wir feiern Ostern. Jesus lebt und er ist heute hier. Quicklebendig. Und er will uns das Abendmahl selber austeilen. Es geht beim Abendmahl um ihn. Und dazu sind jetzt alle die eingeladen, die mit Jesus leben. Da sind wir wirklich exklusiv an der Stelle. Das ist nur für die, die mit Jesus leben und die ihn angenommen haben. Diejenigen, die das noch nicht tun, die können das heute jetzt nach dem Ende des Gottesdienstes tun. Ihr könnt zu den Segnern gehen, euch segnen lassen oder sagen, ich möchte das auch annehmen. Das wollen wir jetzt feiern und dafür wollen wir uns Zeit nehmen, das Brot brechen und uns erinnern, dass Jesus noch nicht zu Ende ist. Und wir wollen selber von diesem Segen gehen und unsere Gedanken gehen an Menschen, die wir segnen wollen. Und wir segnen sie auch mit dieser Zusage, fürchte dich nicht. Ich stehe dir bei, hab keine Angst, ich bin dein Gott. Der ersten Gruppe, die ich jetzt einlade, sind diejenigen, die am Gottesdienst beteiligt sind, am Lobpreis dann beteiligt sind, die Segner, kommt doch jetzt nach vorne. Und dann teilen wir uns auf in 20er Gruppen, da ist ein zweiter Tisch. Und während wir das dann feiern, wird der Lobpreis Lieder spielen und es ist Zeit zum Segnen im hinteren Bereich. Und wir wollen uns diese Zeit nehmen und antworten auf das, was das Wort Gottes uns sagt und wo der Geist Gottes uns heute angerührt haben. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Lieber Herr, ich danke dir für deine Geschichte mit uns, mit deinem Volk. Ich danke dir für dieses wunderbaren Plan, wo wir vieles immer noch nicht verstehen, aber das, was wir verstehen, bringt uns zur Anbetung und zum Lob. Und wir beten, dass Frieden wird. In den ganzen Kriegsgebieten dieser Erde, aber auch in Israel. Und dass du Frieden machst mit uns, lieber Herr. Und wenn Menschen heute hier sind oder auch an den Bildschirmen uns zugeschaltet sind und das hören, dann beten wir, dass du, Geist Gottes, selbst Herzen aufschließt und Menschen Jesus einladen als den Herrn und Retter ihres Lebens, als den Friedefürst, der wirklich Shalom macht. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, auch jetzt in diesem Abendmahl. Du bist unser Gastgeber, wir lieben dich und wir ehren dich. Amen.